guys, this is Killer Kelly, and you guys should totally listen to the podcast Catch Club.
Oh my God!
Wunderschönen guten Tag, hier ist der Flipper und ich begrüße euch im Catch Club zu einer neuen Folge Back to the Attitude. Es geht mal wieder in die Zeitreise, aber ich steige nicht alleine in den Mandalorian. In DeLorean, sondern nur mit meinem Tech-Team-Partner, wie er ist der WWF Hardcore-Champion, der Drew.
Jawohl. Guten Tag zusammen, hallo. Guten Tag,
hallo. Ja, ich hoffe, bei dir ist alles fit.
Aber selbstverständlich.
Das ist gut. Ja, wir treffen uns hier zur zweiten Ausgabe vom Back to the Attitude. Und dann machen wir jetzt mal weiter mit War. Wir sind stehen geblieben bei der War nach St. Valentine Massacre. Und jetzt machen wir weiter mit der War Nummer 300. Und dort ging es dann erst los mit einer Promo, in der man Big Show, oder Paul Wright hieß er zu dem Moment noch, The Rock, und Vince McMahon im Ring saß. Und Vince McMahon sagte, ja gut, Paul Wright wird der Special Referee beim Rock Austin Match bei Mania. Und sie haben sich alle ein bisschen abgefeilt, sie sind Corporation, sie sind die Geilsten. Und dann kam Mankind auf der Stage und sagte, ja. Nenn, bitte?
Ja, vorher kann man noch sagen, dass es halt irgendwie relativ klar war, dass sich Rock und Paul Wright, obwohl sie beide ja in der Corporation sind, jetzt nicht so ganz
verstehen, genau.
Nicht so ganz verstehen, oder dass Rock zumindest Paul Wright nicht zu 100% vertraut, obwohl ja. Paul Wright ihm ja geholfen hat, den WWE-Titel zurückzugewinnen gegen Mankind im Leiter-Match die Woche zuvor.
Richtig.
Und aber man hat gemerkt, so, okay, die sind nicht so ganz auf der gleichen Seite. McMahon hat immer so versucht, so ein bisschen zu stillen zwischen denen. Mhm. Aber ein bisschen vergebend. Ja. Aber jetzt fahre bitte fort.
Dann kam Mankind und sagte, ja, ich habe hier mit dem Commissioner telefoniert, mit Shawn Michaels. Ich werde auch Special Ref bei Mania. Und ich werde Special Math Ref hier bei dem Match bei Raw zwischen The Rock und Big Show. Und die Corporation war ein bisschen fassungslos. Paul Wright wollte das Match haben. Und dann gab's das im Laufe des Abends.
Genau, während der Show hat ja dann noch immer versucht, Vince noch beiden, also Paul Wright und The Rock, so ein bisschen ins Gewissen zu reden. Sagen so, ja komm, ne, wir sind doch hier auf einer Seite, ihr müsst nicht gegeneinander kämpfen, ihr müsst das nicht tun und so, ne, aber...
vor allem, hast du... Ist dir aufgefallen, was Vince zu The Rock sagte, mit was für einer Analogie er spielte, die uns heute auch noch nervt?
Nee, was denn?
You are the crown jewel of the corporation.
Geil, ja stimmt, hat er gesagt, ja, ich erinnere mich. Das ist schon sehr witzig. Ja, und dann hat er halt, ne, also beide haben immer so versucht, er hat versucht, beide so ein bisschen zu überreden, das Match nicht zu machen. Man hat, glaube ich, sogar gesagt, dass es um Rocks Titel dann gehen wird im Match.
Also ja, genau.
WWF Championship und dann, ja, Mankinds Obsession fing dann hier so ein bisschen an, damit ständig Referee zu werden.
Das war großartig. Ja. Vor allem, er hatte seinen Mr. Socko schon angemalt, also der weißen Socke schon schwarze Striche verpasst.
Genau, und das, ne? Was er immer trägt, das hat er dann auch so schwarze Streifen drauf gemacht, so schön Referee-Style.
Mega.
Das wäre ganz witzig eigentlich. Und was man noch sagen kann, was man vollkommen random einfach am Anfang der Show erwähnt hat, dass im Main Event der Undertaker und Kane sich in einem Inferno-Match gegenübertreffen werden.
Ja, das wurde richtig random erwähnt. Und da muss ich nochmal sagen, die Match-Grafiken, Alter!
Ja, das gab's damals noch nicht so wirklich.
Bild, Rahmen, fertig.
Ja, genau, im Prinzip war einfach der Hintergrund vom Raw-Logo und dann einfach Wrestler A und Wrestler B einfach da drauf geklatscht.
Und dann noch die Stipulation vielleicht.
Ja, genau. So, also so, das könnte
in halt, Comic Sans.
Ja, das könntest du halt in Photoshop selber jetzt tausendmal besser machen.
Komplett.
Wobei ja gut ist halt die 90er. Ich hatte mich ja halt damals schon gefragt, ob es da eigentlich schon, ob es da schon Internet gab und ob es da schon die Website gab. Aber bei irgendeiner Show, genau, haben sie erwähnt, dass es www.com schon gab. Also, ja, wir sind schon im Zeitalter des Internets angekommen.
Ja, 99 gab es ja schon,
so,
klar.
So ein wenig auf jeden Fall. Ja, ganz witzig auf jeden Fall. Danach wurde dann announced, dass es Billy Gunn gegen Cam Shamrock geben soll.
Ja.
Und ja, dann gab es das erste, ich sag mal,
Match.
Match. Ja. Public Enemy, die ich halt finde, die null in dieses WWE-Setting halt einfach passen.
Ja, also jetzt 99er Attitude noch so halb, aber auch eigentlich gar nicht.
Ja, aber selbst da finde ich, wirken die irgendwie total fehl am Platz, weil du halt weißt, das sind diese ECW-Jungs, wobei die wohl auch vorher schon bei
WCW waren.
Also ich glaube, die waren erst bei WCW und dann sind die zur WWE gegangen.
Genau, die waren ECW, WCW, WWE. Also wir haben ja noch hier im Podcast die WCW-Show besprochen.
Ja.
Die Nightfall aus dem Jahr 98, da waren die ja auch noch da.
Ja, genau, stimmt. Und ja, also ich war eh nie so der größte Fan von denen. Ich finde die relativ, naja, langweilig, ehrlich gesagt. Weil es halt einfach diese Brawler-Typen sind in Hockey-Trikots.
Ich finde es halt einfach, dass das ist ein Act, der hat sich nach dem zweiten Mal auserzählt.
Ja, genau das, richtig.
Weil, ne, sind halt die Brawler-Typen sind halt, ne, Johnny Grudge und Rocco Rock. Die sind halt die Brawler-Boys in Hockey-Trikots und ihr Special-Move ist gut. Wir bauen ein oder zwei Tische auf, legen dann einen Typen drauf. Der eine von uns steigt auf die Seile, der andere hält den fest und wirft ihn dann nach draußen. Auf den Typen, ja toll.
Quasi Low-Budget Dudley Boys.
Ja, genau.
Und ja, sind für mich gar nicht. Sie trafen, sollten dann auf die Brood treffen. Was ich hier interessant fand, ist, dass die Brood anscheinend in dem Tag-Team noch Gangrel und Edge waren und nicht Edge und Christian.
Das ist richtig.
Also Christian, ich glaube auch Christian ist da noch gar nicht, also hatte noch gar kein Match. Ich glaube, der ist erst später in Ring debütiert in dem Jahr.
Ja.
Erst später. Fand ich interessant, irgendwie zu sehen, dass dann hier Edge und Gangrel teamen. Mhm. Aber gut, Match ist nach ein paar Minuten in der DQ geendet und dann gab es halt noch ein Blutbad für Public Enemy, also das Markenzeichen von der Brood quasi. Das Licht geht aus, Licht wieder an, die Brood ist weg und die Gegner sind in Anführungszeichen in Blut gebadet.
Genau, und dann sah man ja auch ein Backstage-Skit, wo die Brood dann von der Ministry als Bestrafung für die Niederlage verprügelt werden. Ja,
ich habe mein Anführungszeichen geschrieben, diszipliniert.
Ja, das passt sehr gut.
Genau, wurden die von denen da halt verprügelt als Bestrafung für die Niederlage quasi. Ja, braucht man nicht weiter drüber reden. Das war halt, ein Match war nach ein paar Sekunden vorbei. Das war einfach, um noch irgendwie die Ministry irgendwie ein bisschen zu hypen oder sowas.
Genau.
Halt. Mir halt dann, nicht.
Genau, dann gab es WWF Intercontinental Title Number One Contendership Match. Zwischen Billy Gunn und Shamrock, der Champion Velvinus, saß am Kommentar.
Yes.
Und das entwickelt sich ja noch aus dem St. Wednesday Massacre, als Billy Gunn dort hier.
Der Referee war.
Der Referee war und Venus den Titel gewinnen konnte. Und es endete aber nach einem No-Contest, nachdem hier, wie heißt er? Velvinus eingriff und Billy Gunn attackiert hat. Und dann noch Shamrock und dann haben sich drei in Boar geliefert. Und dann war das Match halt auch vorbei.
Yes.
Ja.
Ja, auch nicht weiter erwähnenswert. Es wird einfach die Fehde weiter aufgebaut um den IC-Title hier für Mania.
Genau.
Sollte es später ja dann noch eine Wendung geben. Kommen wir zu was sich dann auch ein bisschen durch die Woche gezogen hat. Ich glaube, da haben wir bei der letzten Folge gar nicht drüber gesprochen, ist aber auch nicht schlimm. Sable kam dann wieder zum Ring, die WWF Women's Championesse.
Genau, das war auch der erste Auftritt von ihr.
Echt?
Mit dem Programm.
Stimmt, ich habe hier zwar geschrieben in den Notizen erneutes Sable-Segment, aber es gab vorher gar keins.
Nee, das war das erste.
Genau, sie taucht halt auf, ne? Ja, hat irgendwie ein bisschen erzählt, aber gab es ja auch das Segment mit diesem Fan da halt, ne, der da halt in den Ring kam. Diese Dame da, die sich ja später dann als Tori rausstellen sollte. Da kam Luna Vachon noch heraus, die ja dann ein Match gefordert hat gegen Sable. Und hat dann, glaube ich, sogar noch Unterstützung gekriegt von Tori, weil Sable halt immer scheiße zu ihr war, obwohl sie ihr Fan war.
Genau.
Und dann, ja, das war's dann auch schon wieder.
Woman's Quatsch in End-90ern ist eigentlich auch leider nicht erwähnenswert.
Ja.
Ja, auf die Backstage-Segmente mit Vince und Big, also mit der Corporation sind wir schon eingegangen.
Yes.
Dann haben wir Owen Hart und Jeff Jarrett besiegen in einem 2-1-Handicap-Match D'Lo Brown.
Genau, weil Mark Henry ist immer noch verletzt.
Genau, und Brown hatte gerade sein Comeback. Und dann kam mal PMS, also Jacqueline und Terry Runnels.
Genau.
Und haben somit haben D'Lo Brown abgelenkt. Genau, und dann kam es schon zum WWF World Title Match.
Korrekt, beziehungsweise dann halt doch nicht, weil
das Match läutete.
Genau, und beide attackieren dann den Referee Mankind.
Ja, beziehungsweise Paul Wright mit so einem Superkick, unfassbar.
Ja, wie findest du den Run in der WWF jetzt generell von Paul Wright bis jetzt? Also es gab ja noch nicht viel, aber
was... Ja, bis jetzt. Er wurde halt, was ich halt gut fand, war dieses, er wurde quasi als Monster, der aus dem Ring rauskommt und so eine Kraft hat, dass er einen Austin an die Käfigwand klatscht und er dann und die Käfigwand sich lockert.
Ja.
Dargestellt und dass er halt gerne Leute rumwirft und rumtritt. Aber so passiert ja nicht viel noch. Also,
ja,
er wurde halt nicht als Übermonster dargestellt.
Genau.
Und, sondern eher als Werkzeug der Corporation.
Ja, korrekt, genau. Und dann, ja, man hat ja noch nicht viel von gesehen. Ich glaube, das hätte auch sein erstes Match sein sollen für die WWE.
Genau.
Nur das kam halt dann nicht zustande, weil beide dann auf Mankind halt los sind. Das ist das, was mich so ein bisschen stört. Du hast halt, allein jetzt schon wieder bei der Ausgabe, ist das quasi der dritte Matchabbruch. Erstes DQ-Match beim Public Enemy gegen die Brute, der No-Contest im IC Number One Contenders-Match. Ein uncleanes Finish dann jetzt hier bei den Tag Champs gegen D'Lo Brown. Das Match wird wieder abge...
Das findet gar nicht statt.
Genau, das findet gar nicht statt. Das ist mir halt zu viel DQ und No-Contest-Gedöns und so weiter, aber das, so war das halt.
Ja, genau. Ja, dann hatten wir...
Ja, dann sollte es Draws gegen Steve Blackman geben.
Gab es auch.
Gab es auch. Auch ein unfassbar unnötiges... Also, Draws ja auch ein sehr seltsamer Charakter. Ja, Steve Blackman gewinnt dann auch relativ schnell, wird weiter von Draws attackiert. Das war's.
Ja.
Und... Ja, auch relativ lose, auch relativ langweilig und unbedeutend, die Fehler. Also Dross auch. Also Steve Blackman fand ich eigentlich noch okay, weil er halt so ein bisschen, ne, in diese Martial Arts Richtung geht, Kicks und Strikes und sowas halt. Das ist noch ganz unterhaltsam, aber Dross ist halt gar nichts.
Nee. Entschuldigung, Dross ist halt wirklich nix. Und ja, Dross hat ihn dann, wie gesagt, noch attackiert nach dem Match, nachdem Blackman gewonnen hat. Und ja. Dann sahen wir Vince, der da noch kurzzeitig mit Kane gesprochen hat und gesagt hat, du musst das Inferno-Match gewinnen, du bist mir das schuldig. Und dann gab's ein Cut auf Undertaker. Er sagte, er handelt nach den Worten seines Masters. Und der Master ist die Higher Power.
Ja, da wurde, glaube ich, zum ersten Mal auch der Begriff Higher Power genannt.
Genau.
Und ja, die da darum geht es dann jetzt demnächst. Man weiß noch nicht, was die Higher Power. Also Leute, die sich jetzt ein bisschen mit Wrestling-Geschichte auskennen, wissen, wohin das läuft. Aber soweit sind wir noch nicht ganz. Und ja, aber da spitzt genau. Sich auch auf jeden Fall zu zwischen der Ministry und der Corporation. Das ist auch so ein Ding, da habe ich schon beim WCW-Podcast drüber gesprochen. Vince ist auch gefühlt irgendwie in sämtlichen Fäden gleichzeitig drin. Einmal halt ist er da in der Rock-Austin-Fäde mit drin, beziehungsweise an der Seite der Corporation halt auch nochmal gegen Austin selber eher. Dann mit der Corporation gegen die Ministry.
Mhm.
Oder der ist halt irgendwie überall mit drin.
Jo, das ist korrekt. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber da hat es halt funktioniert.
Ja, auf jeden Fall, natürlich.
Also es hat halt funktioniert, vor allem, weil es halt auch Turns kam, Story-Turns kam, die man damals auch, also, ich weiß nicht, ob das dann, was da so passiert, ob das auch so offensichtlich war oder nicht. Und,
denke
ja.
Eher nicht, aber ist schwer jetzt halt 20 Jahre später zu sagen, wie das halt damals war. Danach hat der Goldust Valvinus besiegt.
Ja, in einem Non-Title-Match, weil der Blue Mini eingriff.
Genau, der Blue Mini, der vorher noch der
Blue Dust war.
Der Blue Dust war und der Rivale von Gold, das ist jetzt
sein Handlanger.
In irgendeiner bizarren Relationship mit Gold Dust. Und ja, aber dann konnte auf jeden Fall Gold Dust Valvinus besiegen. Nach dem Eingriff und hat sich dann auch so ein bisschen in das IC Title Picture mit reinmanövriert.
Genau.
Danach gab es dann das Hardcore-Title-Match zwischen Bob Holly und Bud Gunn.
Ja. Vorher haben noch Shane und Shane McMahon und Shiner sich unterhalten und ein bisschen Shiner gehypt, da sie auch ein Match hatte gegen X-Pac später.
Stimmt, das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Da gab es noch das DX-Segment, wo, X-Pac quasi das Rematch wollte gegen Shane.
Ja.
Und er meinte, nee, komm. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann nehmen wir halt die andere Bitch. Dann will ich halt gegen Shiner ran.
99, Alter.
Ja.
Dann nehmen wir die andere Bitch.
Ich glaube, das waren sogar so die exakten Worte von Triple H, glaube ich.
Waren's auch, ich erinnere mich.
Und ja, dann gibt's halt später X-Pac gegen Shiner.
Genau, dann gab es erstmal WWF Hardcore-Title, Bob Holly gegen Bart Gunn.
Ja, hat Bob Holly dann auch relativ unspektakulär gewonnen, nachdem ein maskierter Mann, also im Gefängnis-Overall und mit Maske, Bart Gunn attackiert hat.
Und ihn von der Stage geworfen hat.
Genau, von der Stage geworfen hat und dann konnte Bob Holly seinen Titel verteidigen.
Genau.
Ja, war halt Hardcore-Match, bisschen Gebrawl auf der Stage und so weiter.
Ja, dann kamen wir zum WWF European Title Number One Contender Match. Auch schön European Title, zwei Amerikaner. Und X-Pac und Hunter stürmen direkt zum Ring. Gibt direkt Brawl. Und es gibt Brawl untereinander. Das Match war zwar offiziell geläutet, aber Regeln gab es irgendwie auch keine.
Nee.
Shiner hat X-Pac einen Low-Blow verpasst, Triple H hat Shane gejagt, dann hat X-Pac Shane gejagt, Pedigree von Hunter gegen Shane und dann hat irgendwie X-Pac gegen Shiner besiegt und somit wurde er Number One Contender.
Total durcheinander alles irgendwie.
Und das ging nur 1:11.
Ja, aber ich habe geschrieben, witzig, weil es irgendwie mit diesem Hin und Her war es schon ein bisschen unterhaltsam, wie halt X-Pac quasi hinter Shane herläuft und der total panisch flüchtet. Und alles, das war schon irgendwie witzig inszeniert.
Genau.
Shane McMahon ist halt auch kein Charakter, den du halt zu der Zeit irgendwie ernst nehmen kannst oder sowas.
Nein.
Was ich noch ganz witzig fand, es gab immer jetzt die ganzen Wochen währenddessen immer auch so Clips, wo halt seine Buddies aus Greenwich, die halt später die Main Street Posse werden sollten, ihn immer so ein bisschen gehypt haben, dass er immer der Beste aus der Gruppe ist und immer wenn Stress kam, dann hat Shane alle alleine fertig gemacht und sowas. Das war immer noch ganz witzig irgendwie.
Ja. So war das. Halt. Und ja, dann kamen wir aber schon zum Main Event. Das erste Inferno-Match bei Raw.
Und so weiter.
Gab's davor schon Inferno-Matches? Ja, oder?
Zeit.
Du?
Was kam? Was wolltest du sagen?
Du?
Hallo?
Ich höre dich nicht.
Cool, jetzt bin ich wieder da.
Ah, sehr gut.
Also, dann war quasi Main Event Zeit.
Richtig.
Inferno Match Kane gegen den Undertaker. Ich habe gesehen, das Match gab es tatsächlich mit der gleichen Stipulation schon mal bei, ich glaube, In Your House Unforgiven.
Das kann gut sein, ja.
McMahon ist auch am Kommentar gewesen.
Und bekommt ein Geschenk.
Genau, ein Geschenk von Paul Bearer. In der Verpackung war dann ein Teddybär drin.
Wahrscheinlich der von Stephanie McMahon, so wie es erscheint.
ja, scheint so, also McMahon schien auf jeden Fall ziemlich, wie sagt man, ihn hat das ziemlich beschäftigt dann quasi, weil er...
Genau, er war sehr, sehr schockiert und, genau, ja.
War dann auch so ein bisschen sprachlos halt erst, weil er wusste dann nicht genau, was er jetzt tun soll. Ja, Undertaker gewinnt dann das sind halt Inferno-Matches, die sind halt irgendwie immer kacke, ne? Also das passiert halt nicht viel, weil du kannst halt nicht viel machen, weil, naja, der Ring halt mit Flammen umgeben ist.
Ja, du hast halt einen Workaround. Du musst halt gucken, wie arbeiten beide Wrestler mit dem Feuer.
Genau.
Und es ging dann halt so, dass ein Seil abgenommen wurde. Kane ging nach draußen, der Taker sprang nach draußen auf Kane und ja, dann wurde der Fuß genommen und der wurde dann angezündet.
Ja, also auch alles relativ safe geworkt, da wird halt jetzt in Anführungszeichen, sag ich mal, nur der Stiefel angezündet, der wird dann halt schnell wieder ausgemacht, die werden wahrscheinlich auch irgendein Zeug bekommen haben, was dann, womit die jetzt nicht so schnell brennen oder sonst irgendwas.
Ja, vermutlich und
ja, dann nimmt sich am Ende der Undertaker noch den Teddy von McMahon, zündet den an und wirft ihn auf die Stage wieder.
Ja.
Und damit endet Raw.
Wie fandest du diese Raw?
Ich fand's ganz okay eigentlich. Also man hat's ganz gut gehypt hier mit, also aufgebaut mit der Ministry gegen Vince. Mankind, der halt so ein bisschen in seine Referee-Obsession geht. Das war ganz witzig. Ja, ansonsten war der Rest eher durchschnittlich. Halt viele Abfuck- und uncleane Finishes. Das war ein bisschen doof.
Genau.
Ich würde sagen, es war eine okaye Ausgabe.
Ja, ich fand die schon besser als die davor, aber auch nichts Großes.
Ja, ich glaube, die danach kam, die war ein Ticken besser.
Ja, dann kamen wir nämlich zu Raw Nummer 301.
Korrekt.
Vom 1.3., die war sogar live. Und das Ganze startete mit der Corporation.
Ja, wie so oft.
Wie so oft zu der Zeit. Und Vince sagt, ja, Kane, du hast eine Aufgabe, du sollst mir zum Undertaker bringen, du hast aber verloren, you're fired.
Genau. Hat er noch,
und dann sagt,
hat er noch die Männer in den weißen Jacken gerufen, um Kane direkt einweisen zu lassen.
Genau, dann ist Shiner mit rausgegangen, hat zusammen mit Kane die Männer in den weißen Jacken verprügelt.
Ja.
Dann sagte Shiner, Moment, Chef, der ist jetzt in meiner Obhut, ich kümmere mich um ihn. Und er gewinnt heute gegen Austin. Und wir sorgen dafür. Und ja, eine sehr verwirrte Corporation wurde zurückgelassen. Und Shiner und Kane sind dann zusammen weggegangen. Austin kommt in der Halle an, hat davon erfahren, dass er gegen Kane antreten darf. So, also, ja gut, mach ich halt. Also das fand ich auch bei Austin so geil. Er war so, ja gut, du. Wenn ich das jetzt machen muss, mache ich das halt. Ob ich Bock drauf habe, es steht auf einem anderen Blatt.
Einfach auch so kein Fick gegeben. Ist eigentlich egal, wenn ich antrete.
So kein Fick. Und es ist halt also dieses Working Man, was er ja darstellen sollte, Working Man um Vince McMahon als Boss, das passt halt, dieser fast schon frustrierte Arbeiter, ja, mehr Arbeit, ich mach das, ist okay, Leute, ja, lasst mich in Ruhe, ich arbeite halt, fertig.
Genau, bringt halt nichts, sich darüber zu beschweren, ich muss es halt eh machen, ne, so.
Genau.
So auf, ganz wichtig noch, Mankind kam ja dann noch heraus und wollte, in seiner Referee-Obsession hier halt, der Referee für Kane gegen Austin werden.
Genau.
Und Vince hat gesagt, ja, okay, kannst du machen. Du musst aber vorher, heute trittst du gegen Undertaker an. Wenn du gewinnst, dann bist du Referee.
Ja.
Genau, und dann haben sie noch announced, dass es The Rock gegen den Road Dogg geben wird, um den WWF-Title.
Ja.
Und Val Venus gegen Ken Shamrock gegen Goldust im Triple Threat Match um den IC-Title.
Richtig.
Und man hat noch gesagt, zusätzlich, dass Billy Gunn hätte dabei sein sollen, aber der fällt halt aus, weil er sich wohl verletzt hat.
Genau, und dann ging es auch los mit dem, hier, Intercontinental Triple Threat Match.
Yes.
Die schon von Drew genannten Venus, Goldust und Ken Shamrock traten an. Es wird die Story weiter mit Ryan Shamrock erzählt, habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, Goldust hat quasi Ken Shamrock abgelenkt, indem er Ryan Shamrock geküsst hat.
Genau.
Shamrock prügelt das dann durch die Halle und Venus gewinnt quasi durch einen Countout.
Ja, Venus freut sich dann des Arschs. Ja. Und dann kommt Billy Gunn raus und greift Venus an.
Ja, korrekt. Haben sie da weiter aufgebaut fürs IC-Title-Match, sollte ja dann ein Four-Way geben, aber das wurde dann später noch ein bisschen durcheinander gewürfelt. Danach kam das Comeback von Jim Ross.
War der da verletzt oder hatte der da eine Krankheit damals? Oder
ja, das war doch da, wo der sein, der hatte doch irgendwie so einen Anfall, seitdem hatte der doch da seine,
Lähmung, ja.
Genau, seine Lähmung da im Gesicht, das war da und jetzt ist er halt zurück. Hat dann ein Interview geführt mit Bart Gunn, weil Bart Gunn war ja im Vorjahr der Sieger des Brawl for Alls. Und deswegen hat man quasi bei dem Interview auch mehr oder weniger announced, dass er halt gegen Butterbean kämpfen wird. Den Boxer. Oder ehemaligen Boxer zu der Zeit, glaube ich sogar schon, keine Ahnung. Kämpfen wird bei WrestleMania. Und dann wurde quasi erwähnt, dass der Mann in der Maske, der Bud Gunn in der Vorwoche attackiert hat, dass das Dr. Death Steve Williams war.
So viel verschwendetes Potenzial.
Ja, absolut. Und der kam dann halt auch raus und hat Bud Gunn verprügelt. Und Jim Ross wollte dann eigentlich Platz am Kommentatorenpult nehmen.
Ja.
Aber, das kam, glaube ich, erst in der Woche danach.
Das kam später erst.
Nee, das kam später erst, genau. Nee, Jim Ross ist dann wieder abgedampft. Also, irgendwie ganz komisch, so ein Heel-Jim Ross. Kann mich gar nicht daran erinnern, dass es das mal gab, aber es irgendwie... Weiß doch nicht so genau, ob das funktioniert. Also, ist ein bisschen komisch. Tatsächlich, finde ich.
Ja.
Aber wie du schon sagst, bei von Steve Williams halt super verschwendetes Potenzial. Der
komplett.
War ja dann erstmal raus, weil er dann im Brawl for All leider verloren hat. Das passiert halt, ne? Die wollten Steve Williams als den Sieger haben. Wenn du das Ding aber halt als ein legites Ding machst, musst du halt damit rechnen, dass dann irgendjemand mal halt verliert, der vielleicht nicht verlieren soll.
Eben, also dann musst du es halt quasi wie 20 Jahre später mit Shotgun, mit Ambition machen und das quasi als gescriptetes Shoot-Tournament machen.
Ja, sonst funktioniert es halt nicht. Also, keine Ahnung, wenn du es halt legit machst, dann musst du halt davon ausgehen, dass es nicht nach Plan verläuft.
Eben.
Ist halt leider so. Auch wenn es vielleicht tatsächlich so ist, dass Bart Gunn da ein bisschen mehr Glück hat. Aber ich würde sagen, über den Brawl for All sprechen wir dann, wenn wir bei WrestleMania sind. Da gibt es da genug drüber zu erzählen wahrscheinlich.
Leider,
ja, genau. Es gab eine Open Challenge dann von den Tag Team Champions.
Ja, die wurden dann angenommen von der G-Generation X, von Triple H und X-Pac.
Yes.
Endete dann in der WDQ laut Cage Match.
Ja.
Nachdem in dem Match Deborah lenkt den Referee ein, ab Shane McMahon greift X-Pac an. Und dann wurde auch abgeläutet und dann kam Ivory raus. Ja. Und hat Deborah ausgezogen.
Ja, genau.
So. Dann gab es wieder ein Woman-Segment mit Luna und Tori haben Sable rausgerufen und plötzlich turnte Tori zu Sable und hat Luna attackiert.
Ja, dieses typische halt, er sieht das aus, als ob der Fan halt irgendwie dann keinen Bock mehr auf Sable wegen der Behandlung und dann bleibt sie halt doch bei Sable.
Genau.
Und, dann hat halt Luna auch keine Chance gegen die zwei alleine und dann wird Luna halt abgefertigt.
So ist das. Und dann, Sekunde, mein Handy hat's entsperrt, ich habe mir gerade die Hände eingecremt. Dann gab's das WWF World Title Match. The Rock besiegt den Road Dogg in 4 Minuten.
Ja, das war auch tatsächlich ein okayes Match, würde ich sagen.
Das war okay. Vor allem The Rock in Trainings, in einer Jogginghose.
Ja.
Und da siehst du dieses arrogante, überhebliche von ihm, was perfekt zu der Zeit gepasst hat.
Ja, ich finde die Rolle, die Rock zu der Zeit hat, finde ich großartig, also richtig gut.
Perfekt. Super. Ja, das Einzige, was man sich immer mal wieder vergewärtigen muss, ist das... dass die alle ja damals So, außer so ein Rock, so ein Austin, so ein Mankind oder halt so ein Mick Foley. Übers Wrestling, oder auch so ein Taker, übers Wrestling kam ja nicht viel.
Nee, das war alles Story-driven und die Geschichten, die halt erzählt wurden.
Genau.
Und das waren halt alles Charakter.
Ja, das war kein Wrestling-Produkt im Sinne von Pro-Wrestling.
Das hat ja auch Jim Ross, glaube ich, bei einer von den Folgen gesagt. Ich weiß nicht genau, bei welcher hat er auch gesagt, ich muss mich jetzt ein bisschen damit abfinden, das ist jetzt hier kein Wrestling mehr, das ist jetzt Sports Entertainment.
Ja.
Und, ja, hat er ganz früh dann erkannt quasi.
Ja, hat er auch ganz früh recht mitgehabt.
Ja, absolut. Dann kam Al Snow raus, wollte den Roadhog attackieren, hat aber dann, wie das eigentlich immer bei Al Snow ist, dann selber Schläge kassiert. Bob Holly kommt noch hinzu, will ein bisschen mitmischen. Und Roadhog sagt dann, ja, okay, Leute, komm. Wenn ihr es hardcore wollt, dann macht wir es jetzt richtig. Ich warte auf den Parkplatz auf euch. Und dann gibt's auf die Fresse. Kann man ja vielleicht ganz kurz auch dann zusammenfassen, was dann jetzt im Laufe der Sendung noch passiert ist. Also Roadhog war dann quasi auf dem Parkplatz.
Genau. Hat sich
erst mit Bob Holly geprügelt. Später kam noch Al Snow dazu. Ging dann erst durch die Backstage-Bereiche, später auf die Straße dann sogar. Bis dann irgendwann die Referees dann mal dazwischen gekommen sind, als sie sich alle auf der Straße gebrought haben. Also es war kein offizielles Hardcore-Match, aber so ein bisschen rumgeprügelt halt.
Ja.
Zwischen all den. Dann kam, wurde die, die Theme von der Brood gespielt, aber es kam Public Enemy als Brood verkleidet raus.
Oh, unfassbar dumm.
Ja, super dumm. Dann geht das Licht aus, die Theme von der Brood spielt wieder und Rock Rock ist auf einmal weg. Also Johnny Orange nur noch alleine. Dann, während es halt wieder Brawls gab von den Hardcore-Menschen, startete gleichzeitig das Candlestick-Match zwischen Steve Blackman und Dross. Alter.
Dross gewinnt.
Genau, Dross gewinnt, weil Steve Blackman holt halt bei dem Schlag, womit er Dross auf die Knie zwingt, aus und trifft den Referee Teddy Long. Der dann
super
nicht
dumm.
Der dann nicht gesehen hat, dass Dross auf die Knie geht. Dross nutzt das hinterrücks für selber einen Attack und gewinnt dann und im Prinzip braucht man nicht mehr zu dem Match zu sagen, weil das war quasi das Match.
Ja.
Also das ist alles, was in dem Match tatsächlich passiert ist. Also auch super Quatsch. Vor allem Candlestick-Match, der erste, der halt auf die Knie geschlagen wird, der verliert dann. Ist halt super dumm. Dann sahen wir Backstage wieder Rocky Rock, der dann gekreuzigt war, wurde von der Brood. Auch so ein bisschen, ja okay, aber das wurde dann später noch schlimmer mit der Ministry, gerade bei Mania und sowas.
Junge, Junge, Junge.
Dann kam wieder Vince ans Kommentatorenpult für Taker gegen Mankind und hat dann auch beiläufig, hat dann so vollkommen random am Kommentatorenpult, hat dann Vince McMahon erwähnt, dass es bei Mania den Undertaker gegen Big Boss Man gibt im Hell in a Cell Match.
Ja.
Ja, Match war okay zwischen dem Taker und Mankind, aber Undertaker wird ausgezählt, weil er Vince McMahon dann attackiert.
Genau, und dann kommt der Bossman, schlägt den Taker mit seinem Stick nieder.
Ja.
MOD macht den Save und dann kassiert Mankind noch einen Chokeslam vom Undertaker.
Genau, abschließend halt quasi.
Und damit ist Mankind im Main Event.
Ja, korrekt, als Referee. Dann sollte es eigentlich Ivory gegen Deborah geben, weil Deborah hat sie ja gechallenged, nachdem sie ausgezogen hat.
Ich habe mir was dazu aufgeschrieben.
Ja, bitte.
Zum Glück hat sich das Women's Wrestling verändert.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, das ist bestimmt alles toll für die notgeilen Teenager zu der Zeit und sowas, aber...
Du wärst zu der Zeit 15, 16 gewesen und hätte auch nur an eher schon Titte gedacht, sorry. Ich glaube, dann Fanny hätte ich das auch super gefunden.
Ja, aber das ist halt...
Aber das hat ja nichts mit Wrestling zu tun.
Der hat's ja, und also es wird ja effektiv auch nicht, also ich glaube, Deborah ist auch gar keine trainierte Wrestlerin.
Nee.
Und von daher, es passiert halt de facto auch halt einfach nichts, ne? Es gab halt nicht wirklich viel, also die paar, die es gab, okay, also Ivory war, würde ich sagen, noch eine solide Wrestlerin, auch Jacqueline war auch ganz okay, denke ich.
Ja, die wirklich solide waren, kamen ja dann im Laufe des Jahres, auch ein Jahr später.
Ja, und, aber sonst war da halt nichts. Also selbst Sable als Women's Champion, das kann halt quasi nichts, ne?
Also, nein.
Sorry, es ist aber halt leider so. Also ich glaube, Luna zu der Zeit, die war noch einigermaßen okay, aber die hat man ja dann seit diesem Angriff auch quasi nicht mehr gesehen.
Nee.
Und die einzige, die wirklich, wo man sagen kann, die einigermaßen gut war, war China. Aber das, die klammer ich mal aus, weil die halt quasi in der Women's Division nicht gekämpft hat. Die war halt wie ein männlicher Wrestler halt zu der Zeit quasi.
Richtig.
Die hat halt bei den Männern mitgemischt. Und ja, also wie du sagst, zum Glück sind diese Zeiten halt vorbei.
Ja, ich guck vor allem, was Ivory so getrieben hat. Wenn du guckst, sie war... so, warte mal, Ivory. Finde ich hier was, genau. Ja, wenn du guckst, sie hatte im... so... Wow, Ivory trat sogar 1987 bei Glow an.
Okay.
Das wusste ich gar nicht.
Verrückt.
Und, ja, wie gesagt, sie war dann bei Raw, bei der Raw nach dem Valentine's Massacre war sie das erste Mal im Ring. Genau, dann, war sie bei ganz vielen House-Shows in Mixed-Tag-Team-Matches. Ja. Immer mit D'Lo Brown gegen Jacqueline und Godfather. Und dann gab's, ja, das war's. Wie gesagt, dann nach Mania gab's noch mal was mit ihr. Und sonst ganz viele House-Matches, House-Show-Matches.
Ja.
Aber so richtig... Ah! Im Juni passierte was mit ihr.
Okay.
Aber dann sehe ich die Matchzeiten und schüttel wieder den Kopf.
Ja, das war halt ständig so, ne? Also.
Und ja, aber wie gesagt, bei der Hausshow haben die immer ein bisschen was bekommen. Frage ist, wie lange das da ging.
Ja.
Aber ja.
Ich habe jetzt auch herausgefunden, dass diese Tori, die da halt der Fan von Sable war, dass die wohl auch tatsächlich eine vernünftige Wrestlerin war. Die war wohl auch bei All Japan Women's Wrestling in Japan und sowas am Start, aber ich weiß ja nicht, wie gut, also das kann ich da nicht einschätzen.
Tori, aufgetreten als Terry Powers, Ninja Girl, kommt aus dem Bodybuilding,
okay,
hat 2-1 ihre Karriere auch beendet, hat 88 angefangen, hat ein Yoga-Studio in Portland, also wenn du mal Interesse hast. Hat halt bei Cage Match eine Wertung von 5,47.
Ja.
Passt. Genau.
Ja, dann war Main Event Zeit. Paul Wright ist ringside. Es gab ein paar Eingriffe von China. Ich habe aufgeschrieben, es gab einen richtig großen Pop, als sich China und Austin gegenüberstanden kurz.
Ja.
Das haben die Leute gefeiert. Ja, gab halt Eingriffe von China. Ich glaube, es wurde nicht so offiziell kommuniziert, aber es schien, als wäre es dann die Q-Sieg von Kane, weil Austin ihm im Stuhl attackiert hat. So dass halt er, also Kane und China in der Corporation auf jeden Fall bleiben. So macht es zumindest den Eindruck, es wäre geendet.
Ja, aber hier steht no DQ, no contest.
Okay, ja gut.
Wie gesagt, weil es halt ja auch ein Low-Blow von China gab und
ja, es wurde halt vom Referee halt null kommuniziert, wie das Ergebnis, oder vom Ringansager, wie das Ergebnis war, deswegen.
Genau.
Keine Ahnung.
Dann wollte Big Show noch Austin angreifen, hat aber Kane getroffen. Zum Ende hin, genau. Ja, dann kommen wir zur letzten Raw von dieser Ausgabe.
Yes.
Die Nummer 302 vom 8.3. Sie war dann wieder aufgezeichnet. Dort ging es dann los mit, Sekunde. So, hier. The Rock kommt raus. Macht dann Trash-Talk über Paul Wright. Vince kommt raus. Und fragt dann The Rock ganz frech. What The Rock is smoking?
Ja.
Da war ich auch so. Geil.
Ja, das war schon sehr witzig.
War schon richtig witzig. Aber wie gesagt, Big Show kommt raus, macht mit dem Trash Talk. Mankind kommt raus. Austin kommt raus. Und ich weiß gar nicht, ob da was für aufgebaut wurde dann. Ja,
es wurde dann announced, dass Mankind auf Austin treffen soll.
Stimmt, mit dem Special Referee Paul Wright. Und dann ging es aber los mit, dann wurde in Backstage geschaltet.
Genau.
Und die Ministry of Darkness attackiert ein paar Wrestler im Lockerroom und sagt, naja, das ist hier der Bossman.
Genau, wollten eine Message quasi an den Bossman schicken.
Eine Warnung.
Ja, weil...
Und dann gab es ein Streetfight, Steel City Streetfight, weil sie waren ja in Pittsburgh in der Steel City. D'Lo Brown besiegte Owen Hart, nachdem Double J, Jeff Jarrett, eine Gitarre in den Ring warf, Brown sie aber fangen konnte und Owen Hart damit geschlagen hat.
Korrekt.
Und ja, Undertaker gab dann wieder ein Segment, wo der Undertaker der Ministry Anweisungen gab, was sie tun sollen. Dann gab es ein Tag Team Match, die New Age Outlaws besiegen Elsner und Hardcore Holly kurz und schmerzlos.
Genau, vorher wurde noch announced, dass es für WrestleMania quasi ein Hardcore Title Trump Threat Match gab geben soll zwischen Hardcore Holly, Elsner und dem Road Dogg. Das wurde announced und war halt ein One-Night-Only-Return von den New Age Outlaws, so wurde es genannt. Und ich liebe ja die New Age Outlaws, ja, wenn sie immer reinkommen und dann ihre Catchphrase mit dem Ladies and Gentlemen, Boys and Girls und all dieser
Kram. Ich hab die 2013 hier sogar noch live gesehen bei der WWE, bei der Hausshow.
Bin ein bisschen neidisch. Also New Age Outlaws als Team fand ich immer sehr, sehr geil.
Im Team zusammen mit Randy Orton.
Okay, nicht mehr so neidisch.
Gegen den Shield, vor allem den 2013er Shield, also quasi kurz nach ihrem Debüt.
Ja, nice. Das klingt doch wieder nice.
In Köln, das war cool. Nee, ja. Vor allem der Shield, das war ja noch die Zeit, wo sie ihren Willkommen bei den Fans raus Entrance gemacht haben.
Ah, nice.
Selbst bei den, bei den Dings.
Bei den Tourshows da?
Ja, genau. Und dann ist Dean Ambrose oder John Moxley, wie wir ihn heute kennen, und auch Seth Rollins, sind dann quasi neben mir rausgekommen. Das war schon ganz cool.
Na ja, okay, das ist nice. Das ist sehr nice.
Und New Age Outlaws war halt super. Kannte zwar nur noch die Hälfte der Halle, aber hat Laune gemacht.
Ja, macht auch nichts. Und du kannst auch leider ist auch nur noch die Hälfte der Leute von den beiden anscheinend ein normaler Mensch. Und noch überraschender ist es, dass von den beiden Billy Gunn ist.
Ja. Was denn mit dem Road Dogg?
Ja, war der nicht auch so ein Corona-Verschwörungstheoretiker
Mensch
oder irgendwie sowas?
Ja.
Und ist sehr schade, ich mochte den auch eigentlich immer sehr gerne. Und wie gesagt, ist witzig, dass dann halt Billy Gunn der von den beiden ist, der normale ist. Zumindest scheint es so.
Doch, genau.
Billy Gunn scheint, also was man so bei AEW sieht, scheint schon ein cooler Typ zu sein.
Ja.
Und ist auch noch in ziemlich guter Shape.
Alter, der ist wirklich in guter Shape.
Ja. Ja. Gut. Dann gab es halt das auf jeden Fall. New Age Outlaws holen halt den Sieg, weil Elsner und Hardcore Holly sich nicht so verstehen.
Die Ministry greift dann alle an.
Ja.
Und JR sagt dann so, ich werde jetzt Kommentator. Tschüss.
Ich glaube vor allem, hat er doch das Interview mit Michael Cole, kickt ihm schön in die Balls, damit er seinen Platz auch einnehmen kann.
Genau.
Und aber, ne? Erzähl weiter, du wolltest dann sagen, was passiert ist.
Ja, dann hieß aber, nee, so nicht. Dann wurde er irgendwie abgeführt und Terry Taylor hat seinen Platz eingenommen.
Boah, der war auch so furchtbar im Kommentar in dieser Folge.
Oh
dann, ne?
Ja,
Alter,
oh ja.
Das, nee, also...
Es ach, gibt ja Leute, jetzt sehe ich gerade, wer das war. Ach ja, das du
der,
Scheiße.
Das ist der Red Rooster. Und, nee, also das... War halt... Hat halt echt nicht funktioniert und ja, Jim Ross ist dann aber auch, mehr oder weniger freiwillig dann gegangen. Dann haben sie noch announced für WrestleMania ein IC-Title 4-Way Elimination Match zwischen Valvinus, Ken Shamrock, Goldust und dem Road Dogg. Für WrestleMania, das sollte sich ja später auch noch ändern.
Genau.
Aber ja, dann gab es auch Ken Shamrock gegen Goldust. Goldust wurde auch begleitet von Ryan Shamrock und dem Blue Mini. Also... Ryan Shamrock wechselt jetzt halt wieder den Freund und ist jetzt mit Goldust am Start.
Genau.
Und ein bisschen zu Leiden des Blumini, der ein bisschen eifersüchtig ist.
Richtig, Ken Shamrock hat das Match auch gewonnen, aber ist, wie gesagt, Match fährt's.
Ja.
Und dann sehen wir, wie die Stooges, Pat Patterson und Larry Zbyszko, War doch Larry Zbysko, oder?
Jack Brisco.
Jack Brisco, genau.
Nee, Jack oder Jerry Brisco, ich weiß es gar nicht. Einer von den beiden
Briscos. Ja. Und Larry auf jeden Fall nicht.
Nee.
Wie die dann als Druiden verkleidet waren. Und dann, nach der Ministry gesucht haben, nach dem Taker.
Ja.
Genau.
Stimmt, das gab's noch.
Ja, wie gesagt, dann gab's wieder Mainstate Posse Clip, aber muss man auch nicht erwähnen.
Ja, das kann man einfach in einem zusammenfassen. Das gab's halt über die Wochen halt so ein bisschen, wo die halt einfach Shane McMahon total abgehypt haben.
Genau. Dann hat Test in einem Singles-Match X-Pac besiegt, nachdem Shane McMahon X-Pac mit dem Titel niedergeschlagen hat.
Genau. Und Triple H hat dann quasi China für später am Abend gefordert.
Richtig. Und dann,
dann kam's... Dann sollte es eigentlich der Godfather gegen Steve Blackman geben.
Oh ja.
Aber weil, ne, der Godfather pimpin' ain't easy... Er hat dann gesagt, ja komm, Steve, ne? Wie wär's denn damit? Ich mach dir ein Angebot. Statt zu kämpfen heute, weil Godfather kam ja immer mit seinen Hoes raus. Er hat gesagt, komm, statt zu kämpfen, such dir eine von den beiden aus. Dann kannst du mit der, ich geb dir die, überlasse dir die für die ganze Nacht. Du kannst mit denen machen, was du willst. Und wir scheißen einfach aufs Match. Steve Blackman hat dann gesagt, ja okay, ich will aber beide haben. Und... Hat der Godfather gesagt, ja, komm, ist okay. Dann kam Dross, wollte Blackman attackieren. Der Godfather hat ihm geholfen. Und dann kam wieder die Ministry in den Ring und hat alle abgefertigt.
Das ist so richtig.
Da hat sich mir halt nur die Frage gestellt. Die wollten ja, also die haben die Leute ja verprügelt, um quasi ein Zeichen zu setzen an den Big Boss Man. Aber ja. Das sind halt random Leute, die nicht mal in der Corporation sind. Warum sollte der Big Boss Man kommen? Also, was juckt den, was die Ministry mit dem Godfather oder mit Steve Blackman macht oder vorher mit den anderen Leuten? Wenn die jetzt Leute von der Corporation angegriffen hätten, hätte ich ja gesagt, okay, ich verstehe das. Aber das waren ja einfach irgendwelche Leute.
Ja, ich glaube, man wollte es so darstellen, ja, die gehören nicht zur Corporation, aber es ist ja die Liga vom Vince McMahon.
Ja, okay.
Und desto mehr Leute wir schaden, haben Angst, Leute hier hinzukommen.
Ja, okay.
Also ich glaube, man wollte es einfach cleverer, man wollte es nicht so offensichtlich machen, aber ob es zündet, ist halt auch die Frage.
Man konnte halt auch quasi nicht irgendwen von der Corporation attackieren, weil die halt eigentlich alle in anderen Programmen sind. Also Test hängt ja da quasi mit Shane zusammen. Shamrock ist in der IC-Titelfehde mit drin. McMahon, Paul White und The Rock halt gegen Austin und den Undertaker und sowas halt. Deswegen konntest du halt quasi niemanden attackieren. Also niemanden von der Corporation. Ja, okay, wenn du so erklärst, macht es halt schon Sinn, das stimmt. Dann sollte es zum Aufeinandertreffen zwischen Kane und China kommen. Kane hat dann aber unterbrochen. Es gab einen kurzen Brawl. China hält dann den Triple H fest und Kane will einen Feuerball auf Triple H schießen. Der weicht aber aus und trifft China voll im Gesicht. Und dann war China erstmal raus.
Ja.
Und Kane hat dann sich China genommen und hat sie dann quasi aus der Halle getragen. Die Beziehung, die Kane zu weiblichen Wrestler hatte, ist auch immer sehr, sehr, sehr witzig gewesen teilweise. Also ungewollt so komisch so ein bisschen.
Vor allem oft auch sehr einseitig.
Ja. Das, vor allem dann später halt mit Lita und so weiter. Nee, aber quasi der Aufbau wurde halt gesetzt hier für Kane gegen Triple H bei Mania.
Genau. Dann gab's Tori gegen Luna, Sable turnt dann gegen wieder Tori, Tori, genau.
Ich habe geschrieben, dass Jerry Lawler wieder richtig ekelhaft am Kommentar war.
Du, das will ich gar nicht erwähnen, aber das kann man über die ganze WWE-Zeit sagen. Jerry Lawler ist einfach eklig am Commentary und...
Ja, vor allem, wenn halt Frauen im Ring sind, das ist einfach...
Ja.
Das ist einfach richtig ekelhaft.
So.
So, dann...
Dann kam was Interessantes, was ist interessant. Die Ministry kesseln den Bossman auf dem Parkplatz ein und attackieren ihn. Dann wird er verschleppt und auf der Stage wird er gekreuzigt.
Ja, an dem Undertaker-Logo quasi.
Genau, an also diesem T.
Genau,
mit
das,
den
das Kreuz war halt dieses, dieses TU oder TX oder was das da halt sein
TX,
soll.
TX, genau.
Und ja, dann kam die Corporation zum Safe erst. Und dann wird die Polizei quasi gerufen und den Undertaker abführen lassen.
Ja, und der Taker hat gesagt, ja, ja, du, Vince, ich weiß ja, wo du wohnst.
Ja, vor allem war halt, das war halt so krass gemacht, die Polizei nimmt den Taker, auch irgendwie total die komischen Szenen, dass die Polizei kommt und gerade den Undertaker halt, also den, diesen, Mystery-Character halt dann festnimmt und ins Auto, packt. Und Vince quasi dann noch so vor ihm steht am Auto und die Polizei sagt, Mr. McMahon, bleib jetzt weg, sonst müssen wir dich auch mitnehmen. Fand ich halt mega witzig irgendwie.
Ja.
Und ja, da sollte es ja dann später noch wesentlich mehr eskalieren.
Genau.
Zwischen den beiden. Dann war Main Event Zeit.
Dann war Main Event Time.
Mankind gegen Steve Austin mit Paul White als Referee.
Und wenn Mankind gewinnt, wird er der Special Ref bei Mania.
Genau, der zweite dann halt quasi.
Der,
ne?
Zweite.
Und dann, auch das war so ein Hin und Her mit diesen Special Ref. Also ich merke auch schon, 1999 ist auf jeden Fall die Zeit der Special Referees. Das gab's ja hier da andauernd.
Ja, und vor allem, wie es dann wurde, auch super dumm. Mankind, Austin war draußen auf dem Apron.
Ja.
Wurde dann gewürgt von Mankind. Paul Wright hat dann gezählt, 1, 2, 3, 4, 5, ja, fertig, tschüss. So hat er wirklich ihn ausgezählt, obwohl er auf dem Apron stand. Ja, Hauptsache, Austin verliert. Und dann fiel aber auf, oh, Mankind wird dadurch der Special Ref.
Genau.
Und die Corporation waren immer so versteift auf ihren Austin-Hass, dass sie gar nicht gemerkt haben, was sie da tun.
Genau, dass Mankind jetzt quasi in das, also sich einen Nachteil besorgt haben und Mankind in das Match gesneakt haben.
Genau.
Und dann, ja, damit endet Raw.
Damit endet Raw und ja, somit haben wir noch zwei Wars to go for Mania.
Genau, die hört ihr dann aber erst in der nächsten Folge.
Boah, hab ich zu den nächsten 2-4 geschrieben, scheiße.
Ja, ich auch.
Huiuiuiui.
Also gut, dass dann da nur zwei Ausgaben kommen quasi.
Ja, ist aber viel passiert.
Ist tatsächlich sehr viel passiert. Es sind dann halt noch die zwei wichtigsten Raws quasi vor dem,
Das waren noch die zwei besten.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Und aber wie dann, gesagt, da hört ihr dann
in genau, der das in der nächsten Ausgabe auf jeden Fall.
Genau.
Und dann hören wir uns. Bis dahin.
Bis dann.
Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.